Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Die Zahl psychisch Erkrankter ist hoch, die Wartelisten für Therapien und psychiatrische Hilfen sind lang oder geschlossen. Besonders die junge Generation braucht Hilfe und trifft in Deutschland auf ein überlastetes Gesundheitssystem. Ein drängendes Thema also, dem sich die Podiumsdiskussion in der Reihe Akademie aktuell am 21. Mai 2026 in Hamburg im Gartensaal vom Hotel Baseler Hof widmete. Unter der Überschrift »Hilfen in seelischer Not – Wie gut ist unser Gesundheitssystem aufgestellt?« gab es zunächst eine Bestandsaufnahme. Wo steht das deutsche Gesundheitssystem, etwa auch im Vergleich mit dem englischen? Wer findet leichter Hilfe bei psychischer Erkrankung, wer eher schwer? Und immer wieder kreiste die Diskussion darum, wie mit vorhandenen Ressourcen mehr Menschen seelisch gesund werden oder bleiben. Welche Rolle dabei neue wissenschaftliche Erkenntnisse und digitale Therapieansätze in Form von Apps spielen, auch das erfahren Sie in dieser Podcast-Folge. Die öffentliche Veranstaltung moderierte die NDR-Journalistin Birgit Langhammer.
Vielen Dank, Herr Latif. Ich darf gleich alle unsere Gäste nach vorne bitten. Und das ist zum einen Frau Professor Dr. Tanja Linken, Leiterin der Arbeitsbereiche Psychologie und Psychotherapie an der Universität Hamburg und auch Mitglied der Akademie. Ich habe Sie im Film jetzt gerade aber, glaube ich, nicht entdeckt. Aber jetzt sehen wir Sie in live. Kommen Sie gerne nach vorne mit einem warmen Applaus. Außerdem freue ich mich sehr, dass Dr. Gitta Jakob bei uns ist, Head of Clinical Programs bei der GAIA AG. Darüber erfahren wir gleich mehr. Schön, dass Sie da sind, Frau Jakob. Wir haben heute mal gedreht und haben einen Mann in unserer Runde. Also wir drehen die Quote und das ist Martin Müller und er ist Redakteur beim Spiegel. Auch an Sie ein herzliches Willkommen in unserer Mitte. Und dann fehlt uns noch Professor Dr. Sarah Hohmann. Sie ist, kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, das ist jetzt natürlich schlecht, Direktorin heißt es, für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am UKE. Herzlich willkommen, Frau Hohmann. Ja, Herr Latif hat es schon gesagt, wir nehmen uns heute ein sehr großes Thema vor und ich freue mich, dass wir aber so tatsächlich jetzt auch schon aufgestellt sind aus verschiedenen Bereichen, denn wir wollen nicht nur die Bestandsaufnahme machen und nicht nur schauen, was bis hierhin nicht läuft, sondern ich möchte gern einen großen Teil der Zeit auch darauf verwenden, anzusetzen, wo man denn Dinge verbessern kann und wo man vielleicht auch wirklich den größten Hebel hätte, jetzt auch mit, wir haben Politik ja auch meistens in unseren Runden noch mit vertreten, auch in der jetzigen Zeit, wo wir denken, es wird alles schlechter und es gibt immer weniger Geld, aber vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, dass man Versorgungssicherheit besser feststellen kann. Zunächst müssen wir aber natürlich eine Bestandsaufnahme machen und auch gucken, wo stehen wir im Moment? Ich habe eine Zahl gefunden. Vielleicht machen wir es wirklich einmal reihum, dass wir Sie damit auch gleich noch vorstellen, wenn uns das gelingt. Frau Professor Linken, ich habe eine Zahl gefunden, dass sich in den letzten 20 Jahren die Zahlen verdoppelt hätten. Ist das aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht auch ein Wert, der sich halten lässt? Und vor allem, woran machen Sie es fest? Reden wir mehr drüber oder gibt es wirklich einfach so sehr viel mehr Fälle?
Meinen Sie mit den Zahlen verdoppelt die Krankenschreibung oder die Zahl der psychischen Störungen?
Und da geht's schon los. Es gibt sehr viele Zahlen, die gar nicht immer übereinander passen. Die Zahl, die ich gefunden hatte, war erkrankte Menschen. Aber es stand gar nicht, wo man sie erfasst hat oder wie man sie, ob man sie schon behandelt hat.
Ja, also die Zahl würde ich eindeutig für falsch halten, dass sich die Zahl verdoppelt hat. Es hat einen leichten Anstieg gegeben, vor allem in der Zeit über die Pandemie, der sich aber zum Teil auch wieder erholt, wobei man vielleicht insgesamt von einem leichten Anstieg ausgehen muss von 10-15%. Vor allem aber bei Angst und Depression. Für die anderen Störungen kann man das jetzt nicht behaupten. Und ja, man muss aber auch leider konstatieren, dass wir in Deutschland nicht so gut aufgestellt sind, was so die Datenbasis angeht. Also es gibt die Untersuchung vom Robert-Koch-Institut und das sind aber eben Selbstberichte, Fragebogenerhebungen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch ein Stück weit beeinflusst sind von dem öffentlichen Diskurs und dann eben auch ansteigen. Deswegen müsste man es eigentlich anders untersuchen und dann über viele Jahre hinweg mit derselben Methode.
Wir kommen gleich noch zu weiteren Zahlen und was es auch bedeutet für Engpässe. Frau Jakob, Sie arbeiten bei der GAIA AG und ich würde fast tippen, davon haben vielleicht die wenigsten bis hierhin gehört, wenn Sie es uns einmal erläutern. Es geht um digitale Ergänzungen, nenne ich es mal, von auch psychotherapeutischen Ansätzen.
Ja, also wir sind mutiger und nennen es digitale Therapie. Es gibt alle möglichen, natürlich alle möglichen Varianten von digitalen Elementen in der Behandlung, in der psychotherapeutischen Behandlung, von hybriden Modellen, angefangen bei Videotherapien, wo einfach ein ganz normales therapeutisches Gespräch über Video stattfindet, über hybride oder Stepcare-Modelle bis hin zu vollkommen eigenständigen Anwendungen. Wir machen solche vollständig eigenständigen Anwendungen, das heißt, ein Arzt oder eine Psychotherapeutin kann ein Rezept ausstellen für eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung, ist der offizielle Name, und damit kann man vollständig selbstständig arbeiten. Die Idee ist, vielleicht greife ich jetzt schon ein bisschen vor, aber dass in einem Gesundheitssystem, in dem es immer weniger Ressourcen gibt, weil beispielsweise Ärzte in Rente gehen und nicht mehr nachbesetzt werden, es einfach notwendig ist, effektive neue Instrumente und skalierbare neue Elemente zu gestalten.
Ins Detail gehen wir da auch gleich noch, bis wir wirklich alle auch genau erfasst haben, wie man wo an welche App kommt. Herr Müller, Sie schreiben... Schreibende Zunft sind, haben selbst auch einen medizinischen Background, sind aber heute auch ein bisschen unser Sprachrohr und unser Blick in auch politische Entwicklungen gerade. Wenn wir aber erstmal beim Journalismus bleiben, inwieweit würden Sie sagen, dass da auch eine Beeinflussung ist? Also das große Titel, das durchaus auch beeinflussen, wie viele Menschen sich dann vielleicht auch öffnen und vielleicht tatsächlich auch ins Reden kommen, das Ganze auch das erste Mal vielleicht benennen.
Frau Langhammer, ich musste daran sofort denken, als Sie gefragt haben, was mit den Zahlen passiert ist. Ich glaube, da gibt es natürlich einmal die fachliche Wahrnehmung darauf, die Sie universitär erforschen, die Sie publizieren, und es gibt dann halt die Wahrnehmung, die wir verursachen, wir die Medien. Und da könnte man ja irgendwie den Eindruck bekommen, dass eigentlich mindestens jeder anderthalbte schwerst therapiebedürftig ist. Es findet auch eine ungerechtfertigte Durchmischung statt. Es werden bestimmte Dinge pathologisiert. Es gibt viele Servicetexte, wenn Sie morgens nicht aufräumen können, dann sollten Sie sich mal dringend mal irgendwo hinwenden, weil das alles nicht normal ist. Also insofern, es sind auf der einen Seite, da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, große Klickgranaten, solche Themen, weil das viele Menschen umtreibt, viele Menschen interessiert. Deswegen ist das auch so ein Self-Fulfilling-System, dass Medien auch das produzieren, was nachgefragt wird. Aber die wirklich seriöse und ernsthafte Auseinandersetzung nehme ich bei uns nicht so extrem wahr. Und deswegen spielen wir schon ganz sicher da eine Rolle.
Wir kommen jetzt zu einem Bereich, über den wir gerade, die Pandemie war gerade schon kurz mal Stichwort, und da haben wir viel jetzt drüber gehört zumindest, nämlich Kinder und Jugendliche, und das ist genau Ihr Bereich, Frau Professor Hohmann. Wie haben Sie die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, eben vielleicht nehmen wir wirklich Pandemie auch oder vielleicht auch kurz vor Pandemie, wo würden Sie sagen, sehen Sie die größten Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen?
Also ich würde mich dem anschließen, was auch vorher schon gesagt worden ist. Also es ist schon so, dass wir auch vor der Pandemie schon leichte Anstiege gesehen haben, gerade bei depressiven und ängstlichen Jugendlichen, und auch mehr Inanspruchnahmeverhalten, mehr hilfesuchendes Verhalten, was vielleicht auch durch mediale Berichterstattung oder auch im Internet Themen, die dort irgendwie behandelt werden, natürlich verstärkt wird. In der Pandemie hatten wir eine Phase, wo es wirklich sehr vielen, gerade Jugendlichen vor allem, eher deutlich schlechter ging als vorher, aber auch den Familien, die sehr belastet waren. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass das alles psychisch erkrankte Jugendliche dann gewesen sind oder dass sie die Kriterien für eine psychische Erkrankung erfüllt haben, sondern einfach sehr, sehr belastet waren. Und da sehen wir tatsächlich, dass es eher wieder rückläufig ist, dass aber natürlich auch andere große Themen dann wieder in den Vordergrund kommen. Also sowas wie Klimawandel beschäftigt junge Menschen sehr stark oder auch die ökonomische Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung. Das ist was schon durchaus auch weiterhin zu viel Belastung führt. Ob man das alles psychische Erkrankung nennen muss, ist die andere Frage. Aber das ist sicherlich ein großes Thema aktuell.
Und da vielleicht die Frage an Sie als unsere Expertinnen. Wo ziehen Sie da die Grenze zwischen Belastung und psychischer Erkrankung? Also wie schwer ist es denn im Einzelfall?
Ja, also man hat sich im Fach eigentlich auf Kriterien geeinigt, und da muss mehr als so eine subjektive Beeinträchtigung erfüllt sein. Vor allem muss es eine Einschränkung geben in der Art und Weise, wie man seine Verpflichtungen, seine Alltagstätigkeiten durchführen kann. Also wenn man da deutlich eingeschränkt ist, und dann auch über einen längeren Zeitraum. Also es reicht nicht, wenn man 2-3 Tage mal eingeschränkt ist, sondern es muss schon wirklich über einen längeren Zeitraum eine sehr deutliche Beeinträchtigung im sogenannten Funktionsniveau sein, in den meisten Fällen, um dann auch die Kriterien für eine psychische Störung zu erfüllen.
Und bei Ihnen, Frau Hohmann, sind es dann wirklich die Kinder und Jugendlichen, sprechen Sie mit denen dann auch alleine oder sind da die Eltern und merken Sie schon auch, dass da geführt wird?
Also wir sehen natürlich Kinder und Jugendliche erstmal gemeinsam mit ihrem Bezugssystem, also mit der Familie, mit auch Schule, wo auch oft viel Druck kommt, ne, das, was irgendwie passieren muss. Aber natürlich sprechen wir die alleine. Und genau das, was du gesagt hast, Tanja, ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir diese Funktionsbeeinträchtigung vor allem in den Blick nehmen, weil die Symptome im Selbsturteil alleine reichen häufig nicht aus. Das ist insofern auch relevant, weil ja, was eben auch schon gesagt wurde, ja, viele Symptome, die auch unter psychiatrische Erkrankungen fallen oder die da dazugehören, ja auch in der, also regelhaft in der normalen Bevölkerung auch vorkommen, ohne dass man psychisch erkrankt sein muss. Bei ADHS zum Beispiel sind ja so Symptome dabei, wie ich kann mich nicht gut konzentrieren, ich bin unordentlich, ich verliere Dinge, ich bin sprunghaft vielleicht, interessiere mich nicht für Dinge, die mich jetzt anstrengen oder die ich inhaltlich nicht interessant finde. Also das sind alles so Dinge, die kann ja jeder bei sich irgendwo wiederfinden. Und da ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, die Grenze zu ziehen, wo ist es einfach ganz normal vielleicht oder Persönlichkeitsthema und wo ist es dann wirklich so, dass es einen deutlich einschränkt und man Hilfe benötigt. Ne? Und das gilt, glaube ich, für vieles. Also auch, dass man als Jugendlicher zeitweise mal nicht so guter Stimmung ist, ist ja auch was vielleicht ganz normal ist oder dass man als Kind phasenweise bestimmte Ängste hat. Also ich glaube, da sind wir halt im Moment sehr sensibilisiert und schauen immer sehr schnell drauf mit der Brille, könnte es was Pathologisches sein. Und da muss man, wie gesagt, glaube ich, gut vorsichtig sein und abgrenzen, damit man nicht zu viel pathologisiert.
Danke, dass Sie mich auf den Weg gebracht haben, Frau Hohmann. Frau Jakob, bei Ihnen würde ich jetzt gerne ansetzen, weil wir haben ja gerade gehört, dass es da eben schon eine Fachperson gibt. Wir müssen, glaube ich, über Apps und wie man überhaupt bis dahin kommt, nochmal sprechen. Also ist es dann wieder das Nadelöhr, dass mir erst ein Arzt den Zugang zu einer App verschaffen muss? Oder ich kann mir ja die nicht, wir können die nicht alle jetzt im App Store runterladen und uns eine DIGAS besorgen.
Genau, also im App Store gibt es ja jede Menge Anwendungen für psychisches Wohlbefinden. Insofern können wir uns alle natürlich im App Store massenhaft therapeutisch anmutende Apps runterladen und täglich meditieren oder was auch immer. Und eine digitale Gesundheitsanwendung ist ein Medizinprodukt, was auf Wirksamkeit geprüft ist, was hochreguliert ist, was große Studien durchführen muss, sozusagen, um die Wirksamkeit nachzuweisen, ist deswegen auch teurer als eine App. Also in der Regel kosten die so um die 200 Euro oder so in der Erstattung. Das heißt, das ist schon nichts, was man so einfach wie Bonsche sozusagen sagen kann, ich probiere das jetzt mal aus. Es sind therapeutische Produkte. Und es ist ja gerade auch, was ihr schon betont habt, ne, dass so die Selbstwahrnehmung, oh, ich bin vergesslich, ich habe wahrscheinlich eine ADHS. Wir sind überrannt worden in unserer letzten ADHS-Studie von Menschen, die fanden, sie haben eine ADHS. Dann haben wir irgendwann festgestellt, die waren lauter Psychologiestudierende, die in der Lerngruppe sich einig waren, dass sie alle eine ADHS haben, ja, ohne Witz, und sich alle in unserer Studie angemeldet haben. Und das ist natürlich nicht angemessen. Also es ist nicht angemessen zu sagen, mir geht's heute schlecht, deswegen bin ich depressiv, deswegen nehme ich jetzt von der Solidargemeinschaft auch sowas Hochpreisiges in Anspruch. Deswegen halte ich das auch für richtig, dass diese Anwendungen verschreibungspflichtig sind. Es ist nicht sehr hochschwellig, das kann jeder Hausarzt verschreiben. Ganz viel Krankschreibung zum Beispiel wegen psychischer Erkrankung findet über Hausärzte statt. Hausärzte sind die erste Anlaufstelle für Beschwerden aller Art. Insofern verschreiben das auch relativ häufig Hausärzte, gerade gegen Depressionen und Ängste. Das können Psychotherapeuten verschreiben, wo sich jemand hinwendet, in der Sprechstunde kommt und der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin das Gefühl hat, das kann man erstmal sehr gut auch damit probieren oder ich habe keinen Platz, aber eigentlich ist es eine klassische Depression. Und wenn ich tatsächlich schon eine Diagnose irgendwo bekommen habe, weil ich in der Klinik war oder eine entsprechende Krankschreibung habe, aber jetzt gerade nicht einen Verschreiber zur Hand, kann ich mich auch als Betroffener damit direkt an die Kasse wenden und sagen, ich möchte diese DIGA haben. Aber auch das setzt voraus, dass eine Fachperson die Diagnose festgestellt hat.
Wir sind ja eben auch bei der Frage, wie kann man es noch weiter aufgleisen und aufsplitten, weil eben klar ist, wir haben zu wenig Therapieplätze. Oder haben wir eigentlich genug? Herr Müller, da schaue ich auf Sie. Es geht ja auch immer um Wartezeiten. Also wie lange brauche ich, bis ich wirklich einen Platz habe? Da habe ich auch viele Zahlen gefunden. Die gehen sehr auseinander. Sie haben ja viel auch immer zu diesem Thema recherchiert. Ist es Ihnen gelungen, irgendwie einen Korridor einzugrenzen? Wie lange warte ich in Deutschland, wenn ich wirklich akut Bedarf habe?
Also in Bayern, wo es die belastbarsten Zahlen gibt, sind es 98 Tage tatsächlich. Es variiert ganz stark. Es gibt Straßen in deutschen Großstädten, wo ich im 7 Meter Abstand Schilder sehen kann von Menschen, die dort Therapien anbieten.
Hamburg ist auch gut, ne? Habe ich auch gelesen.
genau, Winterhude zum Beispiel ist hier so ein Ort, oder auch Sirichstraße und so weiter, wo auch ständig noch neue Schilder dazukommen. Kommen wir vielleicht später noch dazu, was das für Leute sind. Das sind jetzt nicht immer alles das, was wir jetzt im Sinne der kassenärztlichen Versorgung dort als Psychotherapeutinnen betiteln würden. Wenn ich aber in Sachsen-Anhalt irgendwo in einer strukturschwachen Gegend bin, da würde ich mich, glaube ich, über die 98 Tage aus Bayern extrem freuen. Da sind das eher 8 Monate, 9 Monate, 12 Monate oder auch gar nichts. Und das muss man sich mal überlegen, wie das im somatischen Bereich wäre, wenn man einem Krebspatienten sagen würde, ja, Sie haben jetzt eine ernstzunehmende, schwerwiegende Erkrankung, kommen Sie mal in 12 Monaten wieder. Und das ist für viele Menschen eine extreme Situation. Und belastet natürlich dann am Ende auch unsere Systeme, weil diese Leute ja nicht irgendwie dann diese 12 Monate warten, sondern möglicherweise im Universitätsklinikum Eppendorf aufschlagen und dort erheblich teurer behandelt werden, als wie man es vielleicht ambulant klären könnte.
Da würde ich gerne einhaken und sagen, mein Eindruck ist, dass es, und das ist eigentlich auch überall bekannt, dass die am schwersten krank sind, tatsächlich auch wirklich am längsten warten. Die wirklich schwer kranken Patientinnen und Patienten, die wir in der Klinik immer wieder sehen, mit Psychose, mit Persönlichkeitsstörung, die häufiger kommen, die finden tatsächlich sehr, sehr schwer nur Therapieplätze, auch in einer Stadt, wo es so viele Angebote gibt wie in Hamburg, muss ich sagen, ist wirklich auch hier ein großes Problem.
Aber liegt daran, weil sich darauf weniger spezialisieren und weil es, ich sag mal, vielleicht auch für Therapeuten angenehmer ist, über ADHS und Depression zu sprechen als über Schizophrenie?
Na, ich würde sagen, einerseits ist es natürlich so, je schwerer ich krank bin, desto weniger Fähigkeiten habe ich, mich eigenständig drum zu kümmern, desto mehr Unterstützung brauche ich. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass der Therapeut oder die Therapeutin in einer ambulanten, niedergelassenen Praxis ja auch irgendwie relativ alleine dasteht und natürlich dieses ganze Versorgungssystem, was wir jetzt so im Hintergrund haben und wie wir diese Patienten versorgen können, ja auch nicht zur Verfügung hat und sich dann vielleicht auch nicht so sicher fühlt in einigen Punkten und dann eben sagt, naja, dann nehme ich vielleicht doch lieber die Depressionspatientin, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, die ist nicht so schwer depressiv, da besteht nicht so viel Gefahr, ne? Oder ich mache Therapie bei einer Angststörung, wo ich mich auch irgendwie sicherer fühle, wo nicht so viel passieren kann. Also ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, aber das macht es für uns natürlich umso schwieriger.
Wenn wir gerade schon bei Lösungen sind, Frau Professor Linken, wäre das denn auch schon der erste Ansatz, also dass es vielleicht einen Verteilungsschlüssel geben müsste oder dass man eben auch schauen müsste, dass wirklich, ich sag mal, die unpopuläreren, das ist jetzt aber nur ein unwissenschaftlicher Begriff natürlich, aber dass die unpopuläreren Erkrankungen auch Zugang haben und dass genau die, wie wir gerade von Frau Hohmann gehört haben, die es eben schwer haben, weil sie eben auch nicht dreimal am Tag anrufen können oder hinterher sein können, dass man die mehr im Blick hat und mit ins System einfließen lässt?
Ja, ich denke schon. Also wir haben in Deutschland eben die Freiheit bei der Berufswahl und Ausübung eben sehr stark gewichtet. Und dadurch werden wir auch ein Stück weit ineffizient, weil es eben aus verschiedenen Gründen dann zu einer Unterversorgung von Patientinnen kommt, die es dringend bräuchten. Es gibt auch nicht genug Personen, die im Kinder- und Jugendbereich zum Beispiel sich ausbilden lassen. Es gibt nicht genug Personen, die bereit sind, bei schweren psychischen Störungen tätig zu werden. Das sind zum Teil auch nachvollziehbare Gründe, aber es hat überwiegend auch was mit Präferenzen zu tun. Und ich denke, man könnte eigentlich, das ist jetzt eine These, mit demselben finanziellen Volumen und ein bisschen mehr Steuerung mehr rausholen. Und das betrifft nicht nur die Verteilung, wer versorgt wird, also Land, Stadt ist das erste Problem, schwere Störung, leichte Störung, Kinder und Jugendliche, wo eigentlich die meisten Störungen entstehen in der Zeit, also Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter, aber wir setzen in der Regel viel später an, da könnte man steuern. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Und bei der Länge der Therapie könnte man meines Erachtens auch steuern. Also diejenigen, die dann einen Therapieplatz bekommen, haben, also so eine ambulante Psychotherapie dauert im Schnitt, ich meine, so um die 45 Stunden, egal jetzt welche Therapierichtung. Und das ist einfach viel. Und die Evidenz spricht dafür, dass im Schnitt im Grunde genommen 20 Stunden plus minus dicke ausreichen würde. Die Engländer schlackern mit den Ohren, wenn sie sehen, wie wir das in Deutschland machen. Und andere warten in der Zeit. Und da eine Regel, dass erstmal mit einer kürzeren Therapie begonnen wird und man dann vielleicht auch guckt, wo man steht und möglicherweise nicht mit so einem Allheilungsanspruch daran zu gehen und dafür Platz zu machen für andere, das wäre vielleicht auch ein Ansatzpunkt.
Und wer entscheidet aber über die längere oder die kürzere Zeit? Also in wessen Hand liegt es?
Ja, die Therapeutin selbst. Man muss das schon beantragen bei einer Langzeittherapie. Das wird dann nochmal begutachtet, aber da gibt es Kriterien und das wird dann meistens auch bewilligt.
Jetzt hat Frau Lincoln einmal schon das Wort Finanzen angesprochen. Herr Müller, da müssen wir auch noch mal hin, weil das eine ist natürlich, dass wir wollen, dass sich möglichst viele Menschen gut fühlen, sicher fühlen, im Leben gut mit den Aufgaben zurechtkommen. Das andere ist aber ja auch wirklich, man kann es messen in volkswirtschaftlichen Zahlen. Also bis hierhin ist Frühverrentung zum Beispiel ein sehr großes Thema aus psychischen Gründen, aber auch Ausfallzeiten, Fehlzeiten sind ein großes Thema. Also da haben wir wahrscheinlich eine sehr gute Datenbasis, was Zahlen angeht.
Ja, genau so ist es. Tatsächlich ist jeder Euro, den man in ambulante Psychotherapie rein investiert, gut angelegtes Geld. Je nach Studie gibt es etwa 3,50 Euro bis sogar über 5 Euro dem System zurück. Ist also fast die wirksamste Therapieform, auch volkswirtschaftlich eben, weil Menschen kürzere Ausfallzeiten haben, nicht früh verrentet werden und so weiter. Sie haben es gerade erwähnt. Was da politisch gerade so ein bisschen entgegenspricht, was ja auch medial breit diskutiert war, war, dass wir ja vor großen Finanzsorgen der gesetzlichen Krankenversicherung stehen und dass man in einem großen Sparpaket sich ausgerechnet auch die niedergelassenen Psychotherapeuten herausgesucht hat. Da kursiert immer die Zahl von 4,5% Lohnabschlag. Ja, das klingt wenig. Das sind irgendwie so 5.000, 6.000, 7.000 Euro für so eine durchschnittliche Praxis, ist dort aber tatsächlich relevant, weil sich dann die ganze Sache bei so einem ungefähren Stundenlohn, den so ein niedergelassener Therapeut nach allen Abzügen so von 45 Euro noch übrig hat, schon durchaus bemerkbar macht und was dann auch zu Versorgungsverschiebungen führen kann, dass Menschen eben keine GKV-Patienten mehr behandeln, sondern eben die besser bezahlten Privatversicherer oder Selbstzahler. Nur um Ihnen mal einen Überblick zu geben, die gesetzliche Versicherung zahlt so etwa um die 108 Euro oder sowas pro Therapiestunde. Bei privaten Versicherungen sind das um die 200 und das macht natürlich schon relevanten Unterschied dabei aus. Als wäre das nicht noch genug, passiert noch was anderes, was gar nicht so sehr in der medialen Debatte aktuell ist. Die Finanzlage von niedergelassenen Therapeuten verschärft sich noch weiter, denn sie werden jetzt bald wieder budgetiert. Das bedeutet, dass nicht jeder Fall bezahlt wird. Bisher war es so, jede Psychotherapie, die ich tatsächlich mache, wird auch erstattet in dem Setting. Bei anderen Ärzten kennt man das schon, dass die nicht immer ganz alle Leistungen bezahlt bekommen, sondern dass es da eine Deckelquote gibt. Und die gab es bisher eben für Psychotherapie nicht. Die wird es jetzt aber auch geben, auch für dieses Facharztgebiet, für dieses Therapeutengebiet. Und da muss man wirklich sagen, bei allen Sparnöten, wir müssen Milliarden einsparen. Und ich bin ein großer Freund davon, dass wir da auch genau hingucken und dass es da im Gesundheitssystem viel zu heben gibt. Aber da hat man sich wirklich einen Bereich ausgesucht, der einfach selten dämlich ist, weil genau diese Menschen ja nicht aus dem System verschwinden, sondern aus genau dem gleichen Topf viel höhere Ausgaben dann anderswo eben bezahlt werden, weil sie dann zum Beispiel zu ihrem Hausarzt gehen, der irgendwie ein Antidepressivum verschreibt, das vielleicht nicht so wirkt, dann irgendwann stationärer Patient werden, ausfallen und so weiter. Also das war nicht die allerklügste Reform, aber sie ist, glaube ich, nicht rückgängig zu machen.
Wir kommen gleich noch zu den Leuten, die eben keine Therapie bekommen, aber Frau Jakob, Sie wollten noch was ergänzen.
Genau, ich habe eine Frage, wie Sie auf die 45 Euro kommen, weil ich bekomme Honorar von 120 Euro oder so pro 50 Minuten als niedergelassene Psychotherapeutin. Die meisten haben als Invest im Wesentlichen ihre Praxismiete. Wenn das in Hamburg in der Dorotheenstraße in der Gemeinschaftspraxis mit 1.000 Euro ist, hoch, wenn ich jetzt 100 Stunden pro Monat ansetze, was nicht sehr viel ist, komme ich auf 10 Euro sozusagen Praxiskosten pro Stunde, bin ich bei 110, die ich einnehme. Wie kommen Sie auf 45?
Das sind einfach Zahlen, die tatsächlich von Verbänden so ausgegeben werden.
Okay,
aber trotzdem sind die schon plausibel, wenn ich es runterrechne. Ne? Ich muss eine Altersversorgung machen, das sind ja Freiberufler, es ist ja nicht nur die Miete, sondern es geht um
Fortbildungsverpflichtung. Also wir sind bei 45 netto.
Ja, genau.
Okay, ich habe an 45 pro, also
nach Abzug meiner Altersversorgung, nach Abzug meiner Psychotherapeutenkammer.
Da ist mein Mitleid begrenzt, weil ich komme auf deutlich weniger als ein
45
netto, ehrlich gesagt.
Das ist dann, ich spreche nicht für Ihr Start-up, weil, glaube ich, ein Elektriker auf mehr kommt. Und, aber gut, vielleicht müssen wir dann doch nochmal woanders.
Vielleicht, ich weiß gar nicht,
nach einem anderen Job.
Ob im Publikum viele Experten sitzen, aber die Frage, die ich mir auch gestellt habe in Vorbereitung, wie viel schafft man denn eigentlich an Stunden? Also wenn man das jetzt wirklich so hochrechnet, weiß ich nicht, Frau Hohmann, Frau Lincoln, also wie viele Therapiestunden pro Tag kann man denn überhaupt leisten? Das ist ja beim 8-Stunden-Tag sind ja keine 8 Stunden.
Nee, aber das schwankt tatsächlich wie Psychotherapeutin das Leben. Viele haben tatsächlich reduziert, teilen sich die Praxis, bereiten gründlich vor und nach und andere ziehen schon ein bisschen stärker durch und machen dann vielleicht auch 7 Stunden, also 7 Therapieeinheiten am Tag. Aber dann ist es irgendwo auch gedeckelt. Deswegen finde ich das auch ein bisschen schwachsinnig mit der Deckelung, weil man kann gar nicht beliebig viele Leistungen abrechnen. Man kann dann noch ein bisschen über Tests und so ein paar Sonderziffern, aber das war es dann auch. Also da ist eigentlich schon eine Deckelung drin im Prinzip. Und das mit den Honoraren, gut, wir müssen den Abend nicht darüber verbringen, aber es ist schon ein bisschen dramatisch, also dass psychische Störungen so einen Leidensdruck auslösen, so eigentlich, ja, ich glaube nur so 10-20% aller Menschen mit einer richtig diagnostizierten psychischen Störung bekommen eine leitliniengerechte Behandlung. Wir haben, glaube ich, eine 10% geringere Lebenserwartung bei Menschen mit psychischen Störungen. Wir haben hohe Ausfallzeiten. Und dann kürzt man jetzt ausgerechnet da, und das ist so, es ist nun mal die Arztgruppe, die am wenigsten verdient. Und da dann jetzt als erstes anzusetzen, ist schon einigermaßen frustrierend. Und die Berufsgruppe ist auch sehr frustriert. Aber
und es ist auch eine lange Ausbildung. Vielleicht muss man das auch nochmal dazu erwähnen. Also man hat schon einiges hinter sich gebracht, bis man sich das Originalschild-Therapeut an die Tür heften darf, Frau Hohmann.
Also ich bin ja keine Psychologin, Psychotherapeutin. Ich bin ja Ärztin. Das ist nochmal eine andere. Also bei uns funktioniert es ein bisschen anders. Was ich noch beitragen könnte, war, also ich war am Montag in Berlin bei der Aktion Psychisch Kranke, da ging es um die Zukunft des Krankenhauses. Also ich behandle ja eher stationär oder teilstationär, beziehungsweise natürlich auch ambulant. Und da ging es schon aber auch darum, dass natürlich von vielen Seiten gesagt wurde, Spahn bei uns ist schlecht, ne, natürlich, wegen all dem, was schon gesagt wurde. Und gleichzeitig steigen aber seit Jahren halt die Kosten ins Unermessliche. Und irgendwo muss man diese Dynamik auch irgendwann mal aufhalten. Und die Frage ist halt, macht es Sinn, einfach zu kürzen, oder müssten wir nicht eher strukturelle Änderungen vornehmen? Also wahrscheinlich müsste man eher an den Kern gehen und die Versorgung ein bisschen anders aufstellen insgesamt. Und dann könnte man, so wie vorhin ja schon gesagt worden ist, denke ich auch, mit ähnlichen Mitteln deutlich besser versorgen, als wir das aktuell tun.
Jetzt haben Sie sich ohnehin gemeldet, ich habe aber auch gleich noch eine Frage.
Ja, was ich dazu sagen wollte, ist, dass es ja auch dieses verrückte Behandlungsparadox gibt, ne? Dass immer mehr Kosten entstehen, weil immer mehr Behandlungen angeboten werden, was ja auch viel damit zu tun hat, dass dann diese geteilten Sitze, und dann macht jeder ein bisschen mehr. Das sind ja auch jetzt die Sachen, die budgetiert werden sollen. Aber die Arbeitsunfähigkeit steigt und die Frühverrentungszahlen steigen. Also es ist nicht so, wie man es erwarten würde, was weiß ich, es gibt die Pockenimpfung, alle werden gegen Pocken geimpft und dann gibt es weniger Pocken, sondern es ist irgendwie umgekehrt. Also insofern ist immer mehr zu machen oder es immer besser zu budgetieren, ist nicht die Lösung für das Volksgesundheitsproblem sozusagen, offensichtlich, oder nicht die einzige.
Wo sehen Sie da Ihre Rolle, Frau Jakob, eben auch mit DIGAS zu unterstützen oder zu entlasten oder vielleicht ja auch dann sogar, ich könnte mir vorstellen, bei einer App, die ist dann ja vielleicht auch unemotional und wirft einfach auch aus, Sie sind eigentlich jetzt fertig, oder wie stelle ich mir das vor?
Also ich glaube, mit einer unemotionalen App würden Sie nicht weiterarbeiten als Mensch mit emotionalen Problemen. Ja, es ist extrem wichtig, dass unsere Programme emotional ansprechend sind, eine gute Beziehung aufbauen und so weiter. Wir sehen uns vor allem als nicht als Lösung fürs gesamte System, sondern als eine Firma, die zusätzliche Lösungen zur Verfügung stellt, wo eben die Nachfrage und der Bedarf so groß ist. Und was man macht, wenn man eine DIGA-Therapie macht, ist, dass man im Grunde genommen, du hast es ja gesagt, es ist ganz klar evidenzbasiert, 10 bis 20 Sitzungen. Es gibt bestimmte Methoden, die helfen. Wenn die nicht helfen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass 60 weitere Stunden mit irgendwas anderem stattdessen hilft. Und das bieten unsere DIGAs sozusagen in einer hohen Qualität standardisiert an und so emotional, dass genug Menschen es so lange mitmachen, dass es ihnen statistisch genauso gut hilft wie eine gut durchgeführte Psychotherapie.
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Sie haben das ja auch alles ausgewertet. Also was sind die, da kommen wir bei Ihnen beiden vielleicht auch gleich noch dazu, was sind Erfolgschancen oder wann entlassen Sie Patienten und sagen, erstmal hat er jetzt genug Rüstzeug, um gut durchs Leben zu kommen?
Das sind zwei ganz verschiedene Fragen, was Erfolgschancen sind und wann ich jemanden entlasse. Also ich meine, ich entlasse dann jemanden natürlich, wenn die Kriterien nicht mehr zustimmen, die Tanja am Anfang erwähnt hat. Funktionsbeeinträchtigung, hohe Symptomatik, echtes Leid im Alltag. Das wäre sozusagen der Punkt, wo man sagt, prima, die Therapie war erfolgreich. Die Erfolgswahrscheinlichkeit von Psychotherapie ist so, dass sie im Schnitt Psychotherapie, wenn man jetzt auch Depressionspsychotherapien zum Beispiel schaut, die ja am meisten beforscht sind, jeder zweite Psychotherapie-Patient davon profitiert. Und in Studien, in Kontrollgruppen, wo dann Menschen auch in der Kontrollgruppe sind, wo sie keine Therapie bekommen, geht es in der Regel im Schnitt jedem vierten nach einem entsprechenden Zeitraum besser. Das heißt, man muss im Prinzip 4 Menschen mit Psychotherapie behandeln, um einem dadurch zu helfen, der nicht entweder sowieso besser geworden wäre. Und 2 bleiben gleich schlecht. Das ist eine sogenannte Number Needed to Treat von 4. Das ist für den medizinischen Bereich nicht schlecht. Also wenn Sie bei Antidepressiva ist zum Beispiel die Quote genauso. Wenn man 4 Menschen Antidepressiva gibt, ist einer dabei, dem es valide hilft. Das beantwortet jetzt die Frage natürlich nicht, was man mit den anderen beiden macht.
Und an den Punkt müssen wir einmal nochmal zurück, die Schleife einmal nochmal kurz rückwärts drehen, weil wir hatten es ja vorher eben über die lange Wartezeit, über die Menschen, die sich vielleicht auch nicht organisieren können und so lange durchhalten, bis sie einen Platz bekommen. Jetzt ist es natürlich gemein, Sie das zu fragen, weil Sie sehen diese Menschen nie. Aber was passiert mit denen, die keinen Platz bekommen? Hofft man drauf, dass sich das Problem abflacht, oder sehen Sie die dann in der Akutklinik, wahrscheinlich bei Frau Hohmann früher oder später? Vielleicht wollen Sie anfragen, Frau Lincoln.
Ja, ich muss jetzt mal eine Lanze für unser System brechen. Es hat sich ja schon verbessert. Es ist eingeführt worden, dass Patienten, die einen Platz suchen, innerhalb einer bestimmten Frist ein Therapieinformationsgespräch, ein Erstgespräch bekommen müssen. Und da kann dann abgeklärt werden, wo die überhaupt hingehören. Ob zum Beispiel eine DIGA verschrieben wird, ob vielleicht eine Beratungsstelle reicht, also ob überhaupt ein psychisches Problem vorliegt, ob vielleicht eine Suchtproblematik vorliegt und sie sowieso in eine Suchtklinik müssen und so weiter, sodass eben dadurch vermieden wird, dass sie über Monate lang im Grunde genommen mit ihrem Problem alleine gelassen werden. Und das, finde ich, ist schon mal ein sehr guter Schritt.
Und ansonsten gibt es für alle, aber auch im Jugendbereich akut
Kleben. Ja, also natürlich, ne? Im Zweifel. Also ich hätte jetzt auch gesagt zum Beispiel, dass es ja auch durchaus Themen gibt, die sich auch verbessern können, auch ohne, dass man was macht. Also das ist natürlich nicht immer so gegeben, aber gibt es natürlich schon auch, dass eine Depression auch so von selber besser werden kann, theoretisch. Aber wie gesagt, bei denen, wo es gar nicht gut geht, die ganz dringend Hilfe brauchen, ist es natürlich so, dass es immer die Möglichkeit gibt, auch sich in Kliniken vorzustellen. Auch dort kann ja erstmal nur beraten werden oder auch geguckt werden, was brauchen die Menschen überhaupt. Und es muss nicht immer eine psychiatrische Behandlung sein. Es kann auch zum Beispiel sein, dass Jugendhilfe vielleicht auch eher ein Thema ist. Also jetzt für meine Klientel, dass das vielleicht auch eher was wäre, wo man Unterstützung schaffen kann für die Familie, ohne dass es jetzt gleich was Therapeutisches sein muss. Also da können wir auch aussortieren, und sonst haben wir natürlich auch die Möglichkeit, stationär oder teilstationär eine Krisenbehandlung zu machen und dann auch elektiv weiter zu behandeln gegebenenfalls.
Und wie treffen Sie da die Auswahl, wer braucht am schnellsten Hilfe? Also ist das einfach Ihr tägliches Arztgeschäft, wie es in allen anderen Bereichen auch ist?
Naja, also am schnellsten Hilfe brauchen, also jetzt aus unserer Sicht im Akutbereich, natürlich die Menschen, die eine akute Gefährdungssituation haben, weil sie zum Beispiel Suizidgedanken haben, weil sie so desorientiert sind und wahnhaft wegen zum Beispiel einer Psychose, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu steuern. Oder natürlich auch die vielleicht fremdgefährdend sein könnten, weil sie für andere in ihrem Umfeld gefährlich sind. Ne? Also das sind die wir akut aufnehmen. Und dann gibt es eben Abstufungen, je nachdem, wie schwer ausgeprägt die Symptomatik ansonsten ist, wie stark die Beeinträchtigung ist, können die Patientinnen und Patienten etwas länger warten oder auch eben nicht.
Jetzt haben wir schon zusammengetragen, dass wir prinzipiell eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt sind und finanziell eigentlich auch nicht. Jetzt habe ich im Vorfeld noch gesehen, Frau Lincoln, dass Sie sich ja auch europäisch engagieren, und Sie haben ja die Briten schon erwähnt. Also gibt es was wir uns von anderen Ländern wirklich abschauen müssten? Also Systeme, oder sind da Gesundheitssysteme wiederum so unterschiedlich, dass das für uns wenig Sinn macht?
Ja, die wenigsten schauen ja gerne nach England, wenn es ums Gesundheitssystem geht.
Weil das ist auch deutlich verschriener als das deutsche,
ja,
oder?
Ja, es ist verschrien, weil man zahlt aber auch sehr wenig dafür. Also das ist unglaublich viel günstiger. Und was ich da zum Beispiel besser finde, in der Tat, ist, es ist ja ein nationales Gesundheitssystem, und deswegen können Sie es auch besser steuern. Und Sie haben im Prinzip eine Liste von Evidence-Based Therapies, und die müssen gemacht werden. Und Sie erheben auch zentralisiert die Daten. Und Sie konnten zum Beispiel durch diese Datenerhebung feststellen, dass wenn Patientinnen lange warten müssen, dass dann die Behandlungserfolge danach geringer sind, als wenn sie zum Beispiel schnell drankommen. Und das können wir in Deutschland zwar ahnen, wird aber nicht untersucht, ne? Weil jede Krankenkasse hat Daten, aber die werden irgendwie nicht zusammengefügt und stehen der Forschung so nicht zur Verfügung. Und dadurch ist dann wenigstens gewährleistet, dass Betroffene schnell einen Platz bekommen und eine evidenzbasierte Behandlung. Die ist dann deutlich kürzer als in Deutschland, und sie dürfen dann aber auch wiederkommen. Und insofern finde ich an der Stelle das System doch eigentlich vorbildlich. Und was sie auch machen, ist, Leitlinien zu erarbeiten, die eben bestimmen, was im Grunde genommen als evidenzbasiert gilt. Und diese Leitlinien werden auch staatlich finanziert. Während in Deutschland gibt es zwar auch Leitlinien, die finanzieren aber die Fachgesellschaften. Und das ist meines Erachtens ein Problem, weil die haben ja Interessen. Und da ist dann Zum Beispiel bei der Leitlinie Schizophrenie ist da auch eine Gesellschaft drin, die die Patienteninteressen vertritt und die Angehörigen, und dann sind da noch 60 Fachverbände. Während bei den britischen Leitlinien hat man dafür gesorgt, dass die Patienten wirklich auch eine gewichtige Stimme bekommen und die Angehörigen und nicht dann 60 anderen Stimmen gegenüber sitzen. Und dass das Ganze finanziert ist. Die Fachgesellschaften sind ja im Grunde genommen aus privaten Beiträgen finanziert. Also das kann gar nicht hundertprozentig interessensfrei sein, meines Erachtens. Und wir haben hier gar kein gutes System, was eigentlich diese Evidenzbasierung quasi ja, untersucht oder festlegt und wo die Qualität dann auch gesichert ist.
Und woher kommt das, oder andersrum, was bräuchten Sie, damit es in Deutschland auch ineinander greifen würde, also eine Freilegung von Krankenkassendaten, oder was wäre so, wenn Sie sich's wünschen dürften?
Ja, ich glaube, es bräuchte eine staatlich unterstützte Stelle, wo diese Daten zusammenlaufen und man die Evidenzbasierung und auch die Metastudien durchführen kann von einer Gruppe, die erstmal interessensfrei ist, um dann solche Leitlinien zum Beispiel zu unterstützen mit dieser Arbeit. Und dann bräuchte es auch Regeln, dass man sich stärker an Leitlinien zu orientieren hat. Weil das ist in Deutschland zwar immer gewünscht und hochgehalten, hat aber eigentlich kaum Konsequenzen, wenn man es nicht tut.
Ich würde zu der Leitlinie noch ergänzen. Also es gibt ja durchaus auch GBA-finanzierte Leitlinien. Also jetzt, weiß nicht, ADHS oder auch die Schizophrenie-Leitlinie ist ja, glaube ich, auch eine Living Guideline, die vom Innovationsfonds finanziert wird. Und wir orientieren uns ja auch an den NICE Guidelines. Also das heißt, bei der ADHS-Leitlinie bin ich selbst in der Steuerungsgruppe. Da ist die NICE, also die englische Leitlinie, im Grunde die Quellleitlinie, auf die wir uns beziehen, weil die eben auch so exzellent ausgearbeitet sind. Also insofern ist auch da noch Hoffnung da, dass auch unsere Leitlinien okay sind, also nur so als
im Ergebnis dann schon.
Ja, genau.
Und wenn Sie sagen, aber es hat keine Konsequenzen, dann heißt das letzten Endes, gibt es einen Korridor. Wir hatten es ja vorher auch schon, vielleicht wollen wir da nochmal anknüpfen, Herr Müller, Sie haben ja auch schon gesagt, nicht überall, wo ein Schild an der Tür hängt, wäre dann auch der Therapeut, den man sich erhofft. Vielleicht gehen wir darauf auch nochmal ein.
Vielleicht die Fachkollegen noch besser, aber es gibt da natürlich eine große Vorbisspanne. Es gibt Heilpraktiker, die einen Hauptschulabschluss vorweisen müssen und eine Prüfung machen müssen, wo sie ein paar Fragen ankreuzen und dann eine Zulassung bekommen, eben als Heilpraktiker tätig zu werden, und können dann noch irgendwie sich weiterbilden im psychotherapeutischen Bereich. Aber was natürlich was anderes ist, als wenn ich ein abgeschlossenes humanmedizinisches Studium habe, dann eine Facharztausbildung dazu mache oder Psychologie studiert habe und eine Psychotherapeutenausbildung mache. Und wenn es dann noch in spezielle Indikationsgebiete reingeht, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und so weiter, wird es dann natürlich immer granularer, immer spezieller. Da muss am Ende ja auch noch irgendwie ein bisschen vielleicht die Chemie stimmen, dass sich irgendwie Therapeut und Patient irgendwie auch irgendwie einigermaßen verstehen, und dann grenzt sich das immer mehr ein. Und was mir bei Recherchen aufgefallen ist, ist wahnsinnig schwer, selbst wenn ich dann einen Platz habe, irgendwie da auch vorher so ein bisschen herauszufinden, wie könnte das funktionieren. Es gibt ein ganz witziges Buch von einem Hamburger Autoren, Joachim Lottmann, das heißt Unter Ärzten, der war mit der exakt gleichen Fragestellung bei 16 verschiedenen Therapeuten, und das Outcome war 16 Mal von A bis Z völlig verschieden. Es waren 16 Diagnosen, das spricht ein bisschen für Leitlinienprobleme, ja, es waren 16 völlig verschiedene Therapieansätze. Es ist höchst amüsant zu lesen, ist wohl autobiografisch auch geschrieben, und aber ein bisschen verfremdet, und ich glaube, angeblich in der Hamburger Szene wüsste man dann sogar, wer ist. Keine Ahnung, aber ich glaube, da gibt es eine große Spannbreite in der Qualität.
Und wenn wir aber nochmal auf den Nachwuchs gehen oder eben auch jetzt schon langsam von der Zeit her den Blick nach vorne richten, wie holen wir uns denn auch A, weiterhin Nachwuchs auf Therapeutenseite, oder hoffen wir darauf, dass es weiterhin sich irgendwie um und bei trifft, oder wir vielleicht noch mehr mit ergänzenden Funktionen und Mitteln oder vielleicht eben auch Apps, vielleicht ja auch Dinge, über die wir jetzt noch nicht nachdenken, unterstützen können, oder geht es schon erstmal noch darum, auch die Kassensitze zu halten, also auch eine bestimmte Anzahl von Therapeuten im Spiel zu halten, weil da müsste man ja, glaube ich, auch wenn ich das rausgehört habe, bei manchen Fachbereichen auch noch mal wieder attraktiver werden, oder, Frau Linkel?
Naja, also es hat ja gerade eine Reform gegeben der Aus- und Weiterbildung, also dass man schon im Psychologiestudium, also im Master quasi, einen spezialisierten Master machen kann und den dann mit einer staatlichen Prüfung und dann der vorläufigen Approbation abschließt. Und das war eigentlich schon ein sehr guter Schritt, denke ich, in eine, ja, staatlich finanzierte Ausbildung. Das Problem ist ein bisschen, dass man die Weiterbildung, die darauf folgt, parallel zu den Ärztinnen nicht zu Ende gedacht hat und da die Finanzierungsfrage weiterhin ungeklärt ist.
Sind das die 5 Jahre, die man noch machen muss?
Ja, genau. Die sind nicht finanziert. Und wenn jetzt die Honorare gekürzt werden, sinken auch die Chancen, das irgendwie über diese Honorare vielleicht ein Stück weit mit zu finanzieren. Und das wäre auch ein Ansatzpunkt, würde ich denken, für eine Steuerung. Also wenn man jetzt staatlich sagen würde, man finanziert eine gewisse Zahl an Weiterbildungsplätzen für Weiterbildungskandidatinnen, die zum Beispiel in den Kinder- und Jugendbereich gehen, in den Suchtbereich oder die schweren psychischen Störungen. Denn dass nicht alle jetzt staatlich finanziert werden können, es gibt ja auch noch viele private Hochschulen, es gibt sehr viele Menschen, die gerne Psychologie studieren und diese Masterabschlüsse machen, das ist irgendwo auch einleuchtend. Also man muss es irgendwo deckeln, aber das wäre eine Chance zur Steuerung, die bisher noch nicht oder kaum genutzt wird.
Frau Hohmann, Sie nicken. Wer kommt denn bei Ihnen? Gibt es eigentlich auch ein Bild? Wir haben ja gehört, Sie sind jetzt natürlich für Kinder und Jugendliche zuständig, aber ansonsten habe ich auch gelesen, dass vor allem ältere Menschen, Männer und Menschen mit höheren Abschlüssen weniger in die psychischen Bereiche kommen. Gibt es denn auf der anderen Seite den Prototyp, der bei Ihnen anfangen möchte? Also haben Sie andersrum eine Eingrenzung? Wer interessiert sich für Ihre Arbeit? Wer möchte das gerne machen und weiterführen?
Also ich würde sagen, tatsächlich ist es schon so, dass wir aktuell jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten haben, ärztliche Kolleginnen für unsere Weiterbildung zu gewinnen. Das liegt natürlich auch am Standort. Also wir haben einen Vorteil, weil es natürlich eine große Uniklinik ist und wir da auch gut vertreten sind in der Lehre. Und ich glaube schon auch, dass durch die Pandemie und dieses ganze Awareness-Thema auch viele junge Menschen doch auch sagen, ja, vielleicht wäre das auch ein gutes Feld, um sich zu betätigen. Also durchaus haben wir da, also auf der ärztlichen Seite, keine Schwierigkeiten. Auf der psychotherapeutisch-psychologischen Seite ist es so, dass wir im Moment überrannt werden von Bewerbungen von Menschen, die einerseits gerne noch auf dem alten Weg die Psychotherapie-Weiterbildung machen möchten und die Praktikumsplätze brauchen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass es eben auch schon viele gibt, die den Master haben und die Fachweiterbildung machen möchten und es aber noch keine stationären Weiterbildungsstätten gibt. Es ist ja auch vorgesehen, dass man da auch 2 Jahre stationäre Zeit machen muss. Wir das selber auch noch nicht anbieten, weil natürlich auch da auch das UKE wirtschaftliche Interessen hat und solange wir in dieser Übergangsphase sind, das nicht unbedingt attraktiv ist, neue Plätze unbezahlt zu schaffen für diese Menschen, ne? Also das heißt, da haben wir im Moment irgendwie nicht so die Schwierigkeiten. In der Fläche sieht es wiederum natürlich auch anders aus, ne? Also da ist es, glaube ich, schon dann eher umgekehrt, dass das wahrscheinlich eher dann die Orte sind, wo auch die psychotherapeutischen Kolleginnen, die den Master jetzt gemacht haben, wahrscheinlich eher gute Chancen haben, auch stationäre Weiterbildungsplätze zu finden, weil die eben auch keine Ärzte dort rekrutieren können für die Weiterbildung. Also das heißt, da wird es eine Differenzierung geben und das Ganze wird sich dann in den nächsten Jahren, glaube ich, so ein bisschen einpendeln. Aber also im Moment würde ich sagen, haben wir eigentlich ganz gute Bedingungen, dass sich da viele interessieren und viele kümmern möchten.
Wir sprechen ja über seelische Nöte und haben ja auch gesagt, wir wollen durchaus auch das besprechen, was schon gut läuft, aber auch schauen, wo wir eben noch besser werden können. Ich glaube, die ersten Ansätze und Ideen haben wir schon gehört. Das eine, was jetzt wirklich hängen geblieben ist, Herr Müller, war aber ja dieser rapide Stadt-Land-Bruch. Sehen Sie da auch politisch Möglichkeiten? Wir haben ja schon diverse, auch Landarzt ist ja da immer die erste Hausarztversorgung, die auch schon am Boden liegt, ist ja da immer der erste Punkt. Aber bei solchen Themen müsste man ja dann gerade auch, wenn man nochmal Ihren Schlüssel nimmt, jeder Euro, der da investiert ist, bringt dann wirklich großen Erfolg, müsste man ja eigentlich richtig in den Blick nehmen, oder? Sehen Sie da schon was?
Ich fürchte, da gibt es kaum finanziellen Spielraum, gerade in den Bundesländern, wo die Versorgungslage kritisch ist, denen geht es meistens auch nicht so besonders gut. Man muss sich ja vor Augen halten, dass die Bundesländer auch zum Beispiel bei Krankenhäusern verpflichtet sind, für ein neues Dach zu sorgen und dort andere Ertüchtigungsmaßnahmen zu machen, das nicht tun, dass das dann am Ende die Krankenhäuser zum Beispiel aus ihrem normalen Budget machen müssen, was eigentlich dafür gar nicht vorgesehen ist. Und dafür reicht es schon nicht und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch eine Quote geben wird für Psychotherapiepraxen. Ich befürchte sogar noch Schlimmeres, wenn man jetzt den ganz globalen Blick darauf hat, ob möglicherweise, es gibt aktuell keine Ambitionen dazu, aber ob man nicht sogar die Psychotherapie aus der Regelleistung der GKV streicht. Da gibt es so ein paar Menschen, die das befürchten tatsächlich. Es wird in Berlin nicht ganz negiert, dass man jetzt sofort kategorisch sagt, um Gottes Willen.
GKV müssen wir einmal nochmal,
also gesetzliche Krankenversicherung. Genau, also dass ich zulasten der gesetzlichen Krankenkasse eine Psychotherapie machen kann. Wohlgemerkt, ich will kein Szenario aufbauen, ist aktuell kein Thema, das offen besprochen wird. Aber wir haben es jetzt gerade ja bei der Kieferorthopädie erlebt, ohne jetzt die beiden Bereiche miteinander vergleichen zu wollen. Aber das ist ja de facto jetzt rausgestrichen worden aus dem Gegenstandskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Es gibt immer mal wieder die Überlegung, die Zahnheilkunde komplett rauszustreichen und zu sagen, wer das gern bezahlt haben möchte, muss das irgendwie privat absichern. Und das könnte eben auch in diesem psychotherapeutischen Bereich passieren, je nachdem, wie stark die gesetzlichen Krankenkassen noch weiter mit dem Rücken zur Wand stehen, je nachdem, wie sehr man sich jetzt in Berlin da einigen kann und wie stark auch diese Reform greift, dass vielleicht in der nächsten Legislaturperiode ein Thema ist, was laut ausgesprochen wird.
Weil, und das haben wir mittendrin vielleicht noch nicht so richtig rausgearbeitet, aber muss man auch dazu sagen, also wir sprechen jetzt eigentlich meistens ja über gesetzlich Versicherte, auch wenn wir über Nadelöhre sprechen und wenn wir darüber sprechen, wie lange man auf einen Termin wartet, das ist bei Privatpatienten nicht der Fall.
Genau, das ist bei Privatpatienten nicht der Fall und noch bei einer anderen Patientengruppe, ich glaube, wir haben noch eine dritte, wir haben einmal den gesetzlich Versicherten, den Privatversicherten und den informierten Patienten. Frau Hohmann hat es ja schon gesagt, dass ausgerechnet eben psychisch erkrankte Menschen oft nicht so sehr in der Lage sind, sich irgendwie über informelle Netzwerke oder wie auch immer doch noch einen Therapieplatz zu besorgen, aber ich glaube, an der Außenalster gibt es da ziemlich gute Drähte überall hin und da wartet auch keiner 98 Tage und zur Not würden die App irgendwie sich anderweitig über einen Zugangscode besorgen oder wie auch immer. Und klar, dieses System ist so, was Sie von Großbritannien so stark gelobt haben, das ist was, was uns immer auffällt, dass der NHS dort, der wirklich eine Basisversorgung anbietet, eben Menschen auch zum Teil, wenn sie dann dort nicht drankommen, eben in ein privates System zusätzlich rein zwingt. Und das ist eine Befürchtung, die wir auch tatsächlich haben und die jetzt natürlich durch diese Budgetentscheidung, es geht ja nicht darum, ob jetzt der Psychotherapeut nur 45 Euro die Stunde hat, sondern es geht ja darum, dass die dann am Ende sagen, dafür biete ich einfach keine Kassensprechstunde mehr an, sei es jetzt gerechtfertigt oder nicht. Und sagen dann eben, ja, dann komm als Selbstzahler, komm gar nicht oder mit deiner privaten Versicherung. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was schon da ist und was sich bestimmt noch weiter verstärken wird.
Weil es eben möglich ist, auch als gesetzlich Versicherter, das hat man jetzt ja nicht nur im Nebenbereich, das stellt man ja in ganz vielen anderen Bereichen inzwischen auch fest, dass es immer Termine gibt am nächsten Tag für Privatversicherte, aber gesetzlich Versicherte eben nicht. Aber man könnte es aufzahlen.
Es ist ja offiziell so, würden ja die kassenärztlichen Vereinigungen alles sanktionieren und so weiter. Also es ist einfach ein marktwirtschaftliches Prinzip, ne? Und dann sagen halt Leute, also eine Psychotherapie kostet etwa zulasten der gesetzlichen Krankenkassen so 7.500 Euro. Und dann sagen dann halt Menschen, gut, wenn ich das halt irgendwie habe, jetzt wenn ich selbst zahle, ist ein bisschen teurer, dann mache ich das halt, bevor ich mich da irgendwo in einen Antragsprozess reinstürze. Jetzt kommt da noch dazu, dass ja trotz aller Medienberichterstattung ja psychische Erkrankungen auch noch stigmatisiert werden, dass dann auch Menschen vielleicht sagen, ich will nochmal verbeamtet werden und kann deswegen so eine Therapie eh nicht zulasten der Kassen machen oder ich möchte vielleicht mal eine private Krankenversicherung wechseln, die mich dann ablehnen oder ein Risiko,
weil es dann aufgenommen
geben,
ist, ne?
Genau. Weil es dann eben offizialisiert ist. Und da gibt es dann viele Therapeuten, die sagen dann, nennen wir es mal Coaching, ne? Und machen das irgendwie so unter uns aus. Dann gibt es zwar auch eine Gebührenordnung, aber also ist alles dann ein bisschen anders. Und das sehe ich schon als Risiko, dass dann eben Menschen, für die das kein Problem ist, dass die einen sensationellen Zugang haben und sogar einen besseren vielleicht noch als davor, weil eben immer mehr Therapeuten aus diesem GKV-System rausgehen und in dieses System reingehen, aber sich es eben für den großen Rest, und die meisten Menschen sind ja gesetzlich versichert und haben nicht die Möglichkeiten, das einfach mal so zu bezahlen, doch stark verschlechtern.
Wir sind schon am Ende unserer offiziellen Zeit angekommen. Wie gesagt, Sie sind gleich noch herzlich eingeladen, nebenan vielleicht noch die ein oder andere Frage zu stellen. Eine ganz kurze Abschlussrunde würde ich aber gerne noch hören, weil wir sind ja eingestiegen auch mit der Frage, wie gut ist unser Gesundheitssystem aufgestellt? Was ist Ihre Prognose, Frau Linkeln, wie wird es weitergehen oder vielleicht im Weiteren sogar ein Satz dazu, was müsste sich morgen ändern, damit wir, obwohl Herr Müller es gerade schon kassiert hat, es sich in den nächsten Jahren deutlich verändert und eben auch verbessert?
Ja, ich bin da leider auch ein bisschen pessimistisch. Andererseits würde ich sagen, es ist nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben eine Evidenzbasierung gerade in der Psychotherapie. Es gibt ein System, wo geprüft wird, welche Therapieverfahren Wirksamkeitsnachweise haben. Nur die können in der gesetzlichen Krankenversicherung überhaupt abgerechnet werden. Der Berufsweg ist gesichert und das ist in der Mehrzahl aller anderen Länder tatsächlich nicht der Fall. Also insofern sind wir nicht so ganz schlecht aufgestellt und die Versorgung mit Psychotherapie könnte natürlich besser sein, ist aber besser als im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern. Und ich denke, mit ein bisschen mehr Steuerung könnte man aus diesem System einfach noch sehr viel mehr rausholen, ohne es teurer zu machen.
Frau Jakob, bei Ihnen habe ich gehört, es müsste auch für Jugendliche eine App geben. Was müsste passieren, damit die kommt? Müssen die USA eine haben oder müsste Großbritannien eine haben und dann übernehmen wir die?
Wir brauchen so jemanden wie Frau Professor Hohmann, jemanden, der sich engagiert hinstellt und sagt, diese Studie machen wir und da auch mit ihrem Namen versteht. So, wenn man das als Firma, die als wirtschaftlich wahrgenommen wird, vorantreibt, wird man aufgefressen von der Konkurrenz und von der Bürokratie.
Bürokratie haben wir, glaube ich, nur im Nebensatz mitgehört. Jetzt hat Frau Professor Lincoln gerade gesagt, sie hätte gern mehr Steuerung. In Deutschland wollen wir doch eigentlich immer weniger Steuerung. Also die gute Steuerung versus Bürokratie. Herr Müller, Sie haben ja schon gesagt, Sie sehen eigentlich eher schwarz, aber bei Ihnen auch die Frage, was wäre der Weg, um es deutlich zu verändern?
Steuerung alleine wird es vermutlich nicht richten. Wir werden es ja sehen, es kommt dieses Jahr das Primärarztsystem, ein erklärtes Ziel der Koalition. Wir müssen also, bevor wir zu jeglicher Art von Facharzt gehen, auch zu Psychotherapeuten, zunächst zum Hausarzt. Ob die das perfekt selbst erfassen, ob das so geeignet ist oder nicht, sei dahingestellt. Wie auch ganz konkret das Gesetz ausgestaltet, das weiß man auch noch nicht. Was sich meiner Meinung nach ändern müsste, ist, ich glaube, dass unser gesetzliches Krankenversicherungssystem erheblich besser ist als sein Ruf. Aber wir haben ein drastisches Einnahmenproblem und gar nicht so sehr ein Ausgabenproblem. Es ist am Ende die Wirtschaft und wir müssen Menschen in Lohnarbeit bringen. Wir müssen sie zu Beitragszahlern machen. Und wenn mehr Einnahmen zu verteilen sind, dann fällt auch wieder in die Dinge was. Und um auch für Frau Jakobs geschäftsmodelle Lanze zu brechen, ich glaube ganz stark daran, was die gesetzliche Krankenkasse auch erkannt hat. Die sagt nämlich ambulant vor stationär, aber sie sagt auch digital vor ambulant vor stationär. Das ist so eine grundsätzliche Leitlinie, wenn man neue Strukturformen jetzt aufbaut. Und die wird schon auch gelebt, zumindest auch.
Aber nicht in den politischen Entscheidungen.
Ja, also wir könnten jetzt lange über DIGAs reden. Sie sind da offenbar eine Ausnahme. Da ist ja auch ziemlich viel Schrott unterwegs. Auch trotz DIGA-Stempel obendrauf. Auf Studie ist da nicht ganz alles. Also es sind keine RCTs in vielen Fällen, also keine Doppelverbindeten.
Die Diskussion machen wir jetzt nicht mehr auf. Weil das ist gerade richtig falsch, was Sie sagen. Aber ich würde sagen, das Thema lassen wir einfach.
Na, wäre immer, genau, gerne. Ja, auch demnächst im Spiegel mehr dazu.
Frau Hohmann, Sie haben das letzte Wort und ja eben die wichtige Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Jetzt sind ja die Krisen dieser Welt nicht verschwunden und das eigene Erwachsenwerden wird auch weiterhin schwierig bleiben, würde ich mal vermuten. Was ist Ihre Prognose?
Also ich würde mich den meisten oder eigentlich allen meinen Vorrednern anschließen. Also ich würde auch sagen, wir sind eigentlich gar nicht, es gibt viele gute Komponenten in unserem System. Ich glaube, es müsste mehr, also mehr zusammengearbeitet werden und mehr flexibilisiert und wir müssten effektiver werden an einigen Stellen und natürlich das Digitale auch mehr mit einbauen. Ich glaube, das ist ja auch eine große Chance, dass wir das irgendwie in unserer Versorgung mit integrieren und da nicht so skeptisch sind. Also es ist ja schon auch so, dass viele von den Versorgenden eher so ein bisschen ängstlich auf digitale Angebote blicken und die auch erstmal nicht wirklich als gute Möglichkeit vielleicht sehen. Also, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir gute Möglichkeiten hätten, auch noch etwas besser zu werden, obwohl wir auch so schlecht, wie es dann klingt, erstmal, glaube ich, gar nicht sind. Also
ein kleiner versöhnlicher auch Tonfall zum Schluss. Vielen Dank, danke für Ihre Zeit. Ein großer Applaus für Sie. Ja, soweit Akademie aktuell mit unserer Mai-Ausgabe. Und wenn Sie schon so richtig weit vorplanen, weil Sie sich festlegen wollen, dann sehen wir uns gerne im November wieder, übrigens, in diesem Format. Ich freue mich schon. Danke für Ihr Interesse heute. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns gleich noch drüben. Bis gleich.
Hilfen in seelischer Not. Wie gut ist unser Gesundheitssystem aufgestellt? Sie hörten die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion vom 21. Mai 2026 im Gartensaal vom Hotel Baseler Hof in Hamburg. Eine Veranstaltung in der Reihe Akademie aktuell der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Es diskutierten Professor Dr. Sarah Hohmann, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dr. Gitta Jakob, Head of Clinical Programs and R&D der GAIA AG, Professor Dr. Tanja Lincoln, Leiterin des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Hamburg und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, Martin U. Müller, Redakteur beim Magazin Der Spiegel. Es moderierte die NDR-Journalistin Birgit Langhammer. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin, Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.
Sie können unseren Podcast Wissenschaft als Kompass kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.